Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon Christopher Ricke. Herzlich willkommen zu einer Sendung, die ganz im Zeichen der Namen steht. Manche wollen ja ihre gewohnten Namen loswerden. Zum Beispiel die Religionsgemeinschaft, die man als Mormonen kennt.
Wir erleben viel Veränderung. Die vermutlich auffälligste Zäsur betrifft den Namen unserer Kirche. Seit 1838 lautet der offizielle Name unserer Kirche Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Von Anfang an wurden wir extern landläufig gerne als Mormonen bezeichnet. Die Bezeichnung Mormonen war ursprünglich ein Spottname. Der war nicht freundlich gemeint. Unser christliches Selbstverständnis kommt daran nicht zum Ausdruck.
Ralf Grünke, Sprecher der Heiligen der letzten Tage, die den Begriff Mormonen nicht mehr verwenden wollen. Denn Namen haben Bedeutung und nicht jeder ist mit seinem Namen zufrieden. Mit den Namen ist es so eine Sache. Es gibt Namen, die man sich selbst gibt. Es gibt Namen, die einem gegeben werden, die einem dann vielleicht nicht passen. Das kann übrigens auch für ganze Religionen gelten. Kein Muslim mit U und I möchte heute noch Moslem mit O und E genannt werden, geschweige denn Mohammedaner. Dieser Begriff ist im 20. Jahrhundert versunken. Nabila Abdelaziz über Selbst- und Fremdbeschreibung und wie es im Lexikon steht.
Moslemin. Substantiv, feminin, Gebrauch veraltend.
So beschreibt der Duden das Wort Muslimin und Moslem. Der Plural ist Moslems. Bedeutung, ein oder eine Anhängerin des Islams. Das bin ich auch, aber trotzdem kann ich mit dem Begriff wenig anfangen. Moslem oder Muslimin, das klingt irgendwie altbacken und auch nicht besonders positiv in meinen Ohren. Und es geht nicht nur mir so.
Also bei Moslem denke ich immer direkt so richtig an den Stammtischonkel, den man an Weihnachten sehen muss und der seine Parolen so ein bisschen schwingt. Moslem, also ich finde, das klingt auch überhaupt nicht schön. Also ich habe das wirklich immer nur im Kopf, echt auch mit negativen Sachen. Also wenn abfällig geredet wird oder wenn kritisiert wird. Da wurde dann Moslem gesagt.
Toya Zurkulen arbeitet als Videoproduzentin bei den Datteltitern, einem jungen muslimischen Kollektiv, das Satirefilme für YouTube produziert. Sie ist im Austausch mit vielen jungen Musliminnen und Muslimen online und offline. Und dabei merkt sie, in ihrer Community benutzt die Begriffe Moslem und Muslimin so gut wie keiner mehr. Eigentlich unterscheidet das Wort Moslem vom Wort Muslim nicht viel. Muslim ist das Wort, mit dem der Koran die Anhänger des Islams beschreibt und bedeutet wortwörtlich, der sich Gott ergibt. Es kommt von der Wortwurzel Salima, die wohlbehalten oder unversehrt sein bedeutet. Moslem ist wahrscheinlich nur eine andere Transkription des arabischen Worts Muslim, vielleicht aus dem Englischen übernommen. Denn das Arabische schreibt viele Vokale nicht und je nach Land oder Dialekt werden sie dann U oder O, I oder E ausgesprochen. Trotzdem klingt die Aussprache und Schreibweise Moslem in den Ohren vieler Muslime anscheinend weniger schön. Die hiesigen muslimischen Verbände verwenden es kaum mehr als Selbstbezeichnung. Auf ihren Online-Auftritten ist nur noch von Muslimen die Rede.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, spielt es auch eine Rolle, dass beim Wort Muslime natürlich ein langes I drin ist und es ist bekannt aus der Namensforschung, dass Namen mit I natürlich positiv klingen.
Sagt Mira Sivas. Sie ist Juniorprofessorin für islamische Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Das könnte sein. Muslim klingt einfach weicher und freundlicher als Moslem und es ist näher dran an der hocharabischen Aussprache. Dabei ist Moslem aber immer noch besser als Bezeichnungen wie Sarazener oder Mohammedaner, die noch bis in die 1970er Jahre benutzt wurden und von vielen Muslimen als Fremdbezeichnung abgelehnt werden. Denn Muslime verehren Mohammed zwar, beten aber nicht zu ihm, erklärt Rauf Jailan. Er ist Religionssoziologe an der Universität Osnabrück.
Das hört sich an, als wäre eine Lehre Mohammed, sondern wir sind Muslime. Aber auch der Begriff Mohammedi kommt auch in islamischen Quellen ja auch vor.
Doch so klar ist die Trennlinie zwischen Fremd- und Selbstbezeichnung gar nicht, sagt Jailan.
Also mohammedanische Tradition zum Beispiel. Oder wenn man über die Sunna spricht. Ja, auch der Begriff gibt es auch in islamischen Quellen. Aber mittlerweile ist das tatsächlich so, dass sich immer mehr der Begriff Muslim auch sich durchsetzt, weil auch Muslime so bezeichnet werden wollen.
Das bedeutet, Sprache verändert sich. Was zu einer bestimmten Zeit ein akzeptierter Begriff war, kann zu einem anderen Moment verpönt sein. 2012 veröffentlichte der muslimische Publizist Eren Güvercin noch das Buch Neo-Moslems, in dem er über eine neue Generation von Muslimen schrieb. Heute würde er es vielleicht anders betiteln. Allerdings existiert in Deutschland noch keine wirkliche Debatte über den Begriff. Anders ist es in England. 2002 bat das Medienkomitee des britischen Rats der Muslime die Medien darum, das Wort Moslem nicht mehr zu benutzen. Und auch die Vereinigung der Herausgeber in Großbritannien erklärte, das Wort Moslem empfänden viele Muslime als Beleidigung. Eine Untersuchung mit dem Titel »Die Darstellung des Islam in der britischen Presse« aus dem Jahr 2013 zeigt, vor allem konservative Blätter wie die Daily Mail nutzen das Wort Moslem. Die Studie wertet das als Beleg für eine subtile Form der Anfeindung. Mit der Situation in Deutschland ist das nicht vergleichbar, sagt der Religionssoziologe Rauf Jailan. Hier müssen wir noch an ganz anderen Stellen schrauben.
Bei Bewerbungsgesprächen habe ich schon auch oft gehört, also von Nicht-Muslimen, dass sie gesagt haben, ich habe auch islamistische Freunde.
Also selbst die wichtige Unterscheidung zwischen islamistisch im Sinne einer extremen politischen Ideologie und islamisch bzw. muslimisch ist vielen Menschen unklar. Daher müsse man es nicht überbewerten, wenn jemand das Wort Moslem oder Muslimin verwende, so Jailan. Das sei nicht zwangsläufig negativ gemeint. Die Theologin Mira Sivas aber findet eine Auseinandersetzung damit wichtig.
Ich denke, dass das vor allen Dingen dann im Kontext der größeren Debatte steht, inwiefern Sprache Denken beeinflusst und inwiefern man berücksichtigen sollte und Rücksicht nehmen sollte auf Selbstbezeichnungen und Begriffe, mit denen sich Menschen wohler fühlen. Und ich persönlich denke auch, dass das sehr wünschenswert ist, wenn man respektvoll über Musliminnen und Muslime berichten möchte, dass man dann darauf Wert legt, Begriffe zu verwenden, die auch von Muslimen und Muslimen selbst gerne verwendet werden.
Eigentlich ist die Entwicklung in Deutschland positiv. Während vor ein paar Jahrzehnten viele von Mohammedanern oder Moslems sprachen, verschwinden diese Worte langsam aus der Alltagssprache. Nach vielen hundert Jahren Fremdbeschreibung sind wir jetzt bei der Selbstbeschreibung der Anhänger des Islams angekommen, bei den Muslimen.
Deutschlandfunk Kultur heute mit Namen. Wir haben erklärt, warum Muslime nicht Moslems genannt werden wollen und sind jetzt bei der evangelischen Kirche in Deutschland. Die geht auf Martin Luther zurück. Aber nicht alle evangelischen Christen sind auch Lutheraner, geschweige denn lutherisch. Ralf Beiderkellen.
Lutheraner. Der Duden definiert den Begriff als Anhänger Luthers, Angehöriger einer evangelisch-lutherischen Kirche. Genau. Alle Lutheraner sind evangelisch, aber nicht alle evangelischen Christenmenschen sind auch Lutheraner. Von den 21,5 Millionen Mitgliedern der evangelischen Kirche Deutschlands ist es nur gut die Hälfte. Das Nachschlagewerk Religion in Geschichte und Gegenwart erklärt, dass die Begriffe Lutheranismus und Lutherani für dessen Anhänger ursprünglich von den römisch-katholischen Gegnern geprägt wurden. Mit der Benennung nach ihrem Gründer wollte man sie als Ketzer bzw. der Ketzerei brandmarken. Erst Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Begriff dann auch als Selbstbezeichnung verwendet. Warum nennen sich heute noch so viele Protestanten Lutheraner? Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter des Rates der EKD, meint dazu:
Das ist in der Tat rätselhaft, vor allen Dingen im Vergleich dazu, dass reformierte Protestanten sich niemals Zwinglianer oder Calvinisten nennen lassen würden. Das löst sofort Widerspruch aus. Ich glaube, dass Lutheraner halt doch nochmal eine besondere Beziehung sozusagen zu ihrem Ahnherrn haben, dem Urreformator, und dass sie das ausdrücken wollen. Es verbinden sich ja auch nochmal besondere Traditionsstücke, eine besondere Form von Abendmahlsfrömmigkeit oder auch genau, eine besondere Neigung zu einem bestimmten Liedgut, zu bestimmten Frömmigkeitsformen damit. Insofern ist das ganz in Ordnung.
Neben den erwähnten reformierten Protestanten gibt es dann noch die Unierten. Sie entstanden nach der Neuordnung Europas im Wiener Kongress von 1815. In dieser Union schlossen sich Lutheraner und Reformierte zusammen, mal aus eigenem Antrieb, um der katholischen Kirche Paroli bieten zu können, mal auf Druck von oben. Sie alle aber sind Protestanten, so genannt nach dem Protest der evangelischen Reichsstände auf dem Reichstag zu Speyer 1529, wo sie gegen den Beschluss des Wormser Edikts protestierten. Johann Hinrich Clausen:
Protestant ist der Überbegriff all derer, die abstammen von denjenigen, die sozusagen protestiert haben gegen die kaiserlich-päpstliche Religionspolitik und eben Protestanten dadurch geworden sind. Da schwingt auch heute noch das biestige Wort Protest mit und das passt wiederum auch ganz gut zu uns. Also eine Konfessionsfamilie, muss man sagen, eine Konfessionsfamilie mit ganz unterschiedlichen Stimmen, die sich nie ganz einig sind und darin hoffentlich lebendig bleiben.
Luther selbst war die Idee, dass Anhänger seiner Reformationslehren sich nach ihm Lutheraner nennen wollten, nicht geheuer. Er schrieb:
Wie käme ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi sollt mit meinem heillosen Namen nennen?
Das Substantiv Evangele bezeichnet der Duden als umgangssprachlich abwertend. Und das zum Lutheraner gehörende Adjektiv lutherisch wurde früher lutherisch betont. Es gibt Lutheraner, die die alte Betonung als Affront empfinden. Johann Hinrich Clausen bleibt da ganz gelassen.
Nein, lutherisch finde ich nicht beleidigend, sondern das ist einfach nur falsch betont. Hat ja auch nichts mit ätherisch zu tun oder ästhetisch, sondern es hieße, wenn schon, denn schon, lutherisch. Und damit ist ein bestimmter Traditionszusammenhang gemeint, in dem man steht und mit dem man sich auseinandersetzen sollte.
Innerhalb der EKD verwendet man vor allem das Substantiv Protestantin und das Adjektiv evangelisch. Schließlich bezieht man sich auf das Evangelium, erklärt Clausen. Und wie bezeichnet er sich selbst?
Auch wenn ich damit nicht einfach einer offiziellen Sprachregelung folge, finde ich evangelisch immer noch die schönste, offenste, christlichste Bezeichnung. Es geht ja nicht darum, dass wir uns sozusagen als Partei oder als Lager bezeichnen, sondern wir sind ein Teil der weltweiten Christenheit. Diese gibt es aber nur in unterschiedlichen Formen und Gestaltungen. Und eine ist eben die evangelische Tradition selbst in sich sehr vielfältig, aber eben zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich bezieht auf das Evangelium, von dem wir alle herkommen. Insofern sind natürlich auch Katholiken evangelisch.
Oder die Lutheraner auch katholisch, das heißt ja allumfassend. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit Namen. Die haben ja oft mit Religion zu tun. Und es geht auch andersrum. Religion, das ist immer auch die Suche nach dem richtigen Namen für das Göttliche, für das, was eigentlich nicht fassbar ist, mit dem sich die Menschen aber trotzdem verbinden wollen. Kirsten Dietrich über Gottesnamen und religiöse Lebensentscheidungen.
Der Name Gottes ist das einfachste Gebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, so heißt es im Herzensgebet der orthodoxen Kirche. Es geht auch noch kürzer. Jesus beim Einatmen, Christus beim Ausatmen, immer wieder wiederholt. Eine christliche Form der Meditation. Auch andere Religionen kennen die Verbindung von spiritueller Versenkung und Gottesnamen. In der Mystik der jüdischen Kabbala sind es 72 Namen Gottes, 72 Gruppen von je drei hebräischen Buchstaben aus bestimmten Bibelversen. Der Islam kennt die 99 schönen Namen Allahs.
Das göttliche Gegenüber ist eben etwas, was nicht nur durch eine Eigenschaft beschrieben werden kann. Also es gibt über 100 Eigennamen, die im Koran erwähnt werden.
Sagt Krola Mariam Hübsch. Die Publizistin und gläubige Muslimin gehört zur Gemeinschaft der Ahmadiyya.
Gott hat so viele verschiedene Attribute und Facetten, dass es einfach schwierig wird, ihn zu fassen. Aber ich glaube, man kann sich immer wieder annähern, indem man jeden Tag aufs Neue ein neues Attribut kennenlernt, eine neue Eigenschaft kennenlernt. Und am besten lernt man sie kennen, indem man sie auch versucht, in sich selber zu verwirklichen. Also selber gütig zu werden, gerecht zu werden, ehrlich zu werden, selbstlos zu handeln und so weiter.
Wahrlich, Gott hat 99 Namen, einen weniger als 100. Wer sie aufzählt, geht ins Paradies.
Heißt es in einem Hadith, einer Überlieferung, die direkt dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird. Der Erbarmer, der Barmherzige, der König, der Heilige, der Frieden, um nur die ersten 5 zu nennen. Welche Namen genau zur Auswahl der 99 gehören, variiert. Nur eines ist klar. Diese Liste führt tief in die Mystik hinein und deshalb ist der 100. Name Gottes nach islamischer Überzeugung für die Menschen unbekannt und unaussprechlich.
Der Name ist natürlich Kontaktaufnahme. Es ist ja eine Zuwendung sondergleichen, dass dieser Gott seinen Namen gibt. Wer seinen Namen preisgibt, der ist ansprechbar, anrufbar, kann sozusagen haftbar gemacht werden. Das ist nicht einfach eine anonyme, namenlose Macht oder irgendwas, sondern er ist Person.
Sagt Peter Welten, Professor für Altes Testament im Ruhestand.
Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin.
So erklärt Gott seinen Namen in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament der Christen. Jedenfalls in der Version der Einheitsübersetzung. Die Lutherbibel übersetzt den Gottesnamen an der gleichen Stelle.
Ich werde sein, der ich sein werde.
Der Name des Gottes Israels besteht aus 4 Buchstaben. J-H-W-H. An dieser Stelle im hebräischen Text wird er gedeutet mit den Buchstaben des Verbs sein, das im Wesentlichen Buchstaben gleich ist. Aber schon die unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, deuten es an. Was so eindeutig und zugänglich scheint, ist es gar nicht. Ein Rufname ist dieser Gottesname jedenfalls nicht. Jüdische Gläubige haben das schon immer so praktiziert. Wenn im Text die Buchstaben des Gottesnamens stehen, wählen sie beim lauten Lesen einen Ersatz. Adonai zum Beispiel, das heißt Herr, oder Hashem, der Name. Christen haben die Hinweise darauf im hebräischen Text über Jahrhunderte missverstanden, so entstand der Gottesname Jehova. Das funktioniert für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas bis heute. Was zeigt? Namen haben Macht, aber die muss nicht daher kommen, dass sie in irgendeinem objektiven Sinne richtig sind. Und ein Gott, der sich mit Namen nennen lässt, kann gerade dadurch die Gläubigen auf Abstand halten.
Schrift ist immer ein vermitteltes Medium und damit habe ich natürlich immer eine Distanz von vornherein natürlich eingebaut.
Und doch kann gerade in dieser Distanz eine ganz eigene Form von Gottesnähe entstehen, sagt der jüdische Theologe und Übersetzer Bruno Landthaler.
Vielmehr achten wir auf den Namen Gottes, dass der nicht ausgesprochen wird. Das heißt, diese Heiligkeit des Namens, der aber auch geschrieben werden kann, also auch eine Konkretion in der Torahrolle findet, das ist das viel Wesentlichere als jetzt irgendwie ein Hinaufsteigen, beziehungsweise in der jüdischen Mystik ist es eher ein Hinuntersteigen zu Gott, um eins zu sein mit ihm.
Der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn übersetzte die Stelle mit dem Gottesnamen übrigens nochmal ganz anders. Nämlich so, dass erst gar keine falsche Vertraulichkeit aufkommt.
Gott sprach zu Mosche: Ich bin das Wesen, welches ewig ist.
Ein Name kann wichtig sein, gerade weil man ihn nicht nennen darf. Das zeigt sich im Umgang mit dem Gottesnamen. Spirituelle Praxis greift das auch in der anderen Richtung auf. Es ist wichtig, Namen zu nennen. Vor allem beim Gedenken an die Toten. Namen müssen genannt werden, damit die Toten ihren Platz vor Gott und in der Welt einnehmen können, auch wenn es wehtut und die Namen furchtbar sind. Ein Beispiel dafür das jüdische Gebet El Male Rachamim, Gott voller Erbarmen. Es wird gesungen am Grab und an toten Gedenktagen. Diese Aufnahme stammt vom Gedenktag an 80 Jahre Reichspogromnacht am 9. November 2018 in der Synagoge in der Berliner Rickestraße.
Dachau, Sachsenhausen, Babi Yar.
Die Namen der Toten der nationalsozialistischen Vernichtungslager können nicht in einem Gottesdienst genannt werden, es sind zu viele. Aber sie alle sollen in Ewigkeit bei Gott geborgen sein, so die Hoffnung des Gebets. Wer nennt wen beim Namen? Von Mensch zu Gott bleibt dabei eine letzte Barriere, trotz aller mystischen Nähe. Sprache und damit auch ein Name kann nur der Versuch einer Annäherung sein. Aber als Mensch von Gott beim Namen genannt zu werden, darin kann Trost liegen und das Gefühl, wirklich im Innersten erkannt zu sein. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, heißt das in der Bibel. Vielleicht sind deswegen Namen im religiösen Ritual so wichtig. Zum Beispiel beim Eintritt in ein Kloster.
Wenn ich ins Kloster eintrete, bringe ich ja meinen Taufnamen mit. Meiner war Mechthild. Aber als ich eintrat, gab es bereits eine Schwester Mechthild. Und bei uns ist das so üblich, dass nicht der Name zweimal vergeben wird. Also habe ich dann die Chance, einen neuen Namen vorzuschlagen. Die Äbtissin entscheidet, aber ich darf einen Vorschlag machen. Und ich habe mir den Apostel Philippus gewählt und heiße deshalb Schwester Philippa.
Philippus wird im Neuen Testament nur selten erwähnt, aber wenn, dann als direkter, zupackender, zugewandter Mensch. Das passte und hat sich in 30 Jahren Ordensleben bewährt, sagt Philippa Rath.
Wir lassen ein Stück weit unser altes Leben hinter uns. Das ist ja auch der Sinn eines anderen, eines Ordenslebens. Die Lebensphase vorher, Familie, Freunde, Beruf, ist abgeschlossen und ich beginne im Orden eine neue Form der Existenz. Und insofern finde ich das einen symbolischen, wichtigen Akt, dann auch mit einem neuen Namen zu beginnen. Jetzt bin ich die Philippa.
Die Namen sind unser Thema. Die meisten haben ja den Namen von den Eltern bekommen. Manchmal weisen diese Namen auch auf einen gewissen religiösen Hintergrund hin. Rainer Maria Rilke zum Beispiel oder Christoph Maria Herbst oder in meinem Fall Christopher Peter Maria Ricke. Da bimmelt's schon ein bisschen katholisch. Es kommt aber auch vor, dass sich mit einer Lebensentscheidung der Name ändert, wenn zum Beispiel aus Jorge Mario Bergoglio Papst Franziskus wird. Ich spreche jetzt mit Joachim Schaffer-Suchomel, der seit Jahrzehnten zu Namen forscht, sie deutet. Sein Handbuch der Vornamen erscheint in diesem Sommer neu. Herr Schaffer-Suchomel, gerade haben wir über Schwester Philippa berichtet, die vor ihrem Ordenseintritt ganz anders hieß und den neuen Namen als Neuanfang erlebt. Was sagen Sie dazu?
Wenn man in einen Orden eintritt, natürlich aus religiösen Gründen, ist es ganz verständlich, dass man den weltlichen Namen abgibt und sich einen neuen Namen gibt, weil man begibt sich ja auch in eine völlig neue geistliche Atmosphäre, die mit dem Ursprungsnamen nichts mehr zu tun hat. Problematischer wird es, glaube ich, wenn wir so aus Lust und Laune mal uns da neu einweihen lassen, mal zu den Sinjassens gehen, mal woanders hingehen und den alten Namen ablehnen. Da habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit ihren alten Namen Probleme hatten, wie diese altdeutschen Namen Gudrun, obwohl der Name, wenn die Menschen das dann erfahren, Gudrun ist ja das Gute, das Ruhen, und die Runen ist das Rinnen, in Fließen zu bringen, das Gute ins Fließen zu bringen. Ursprünglich geht es ja auf Gund, Kampf zurück, aber auch das Gute spielt eine Rolle. Wenn wir das wissen, wo der Name tatsächlich herkommt, dann können wir uns auch neu in unseren Namen verlieben und auch die Erwartung, die unsere Eltern in den Namen gesetzt haben, verstehen.
Wie ist das mit diesen Erwartungen? Vielleicht denken Eltern ja gar nicht so sehr nach, sondern gehen eher nach dem Klang.
Das ist eine ganz normale Sache, dass wir in einen Namen eine Erwartung mit hineingeben. Ich hatte mal ein Interview mit dem Pfarrer Jürgen Fliege. Der hat gesagt, die kleinen Kinder flüstern ihrer Mutter den Namen ins Ohr. Also finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung. Ja, das heißt, die Erwartungen unserer Eltern werden im Namen sich automatisch widerspiegeln. Wenn ein Vater seinen Sohn Cäsar nannt, das ist jetzt etwas Reales, was passiert ist, dann hat er natürlich eine riesengroße Erwartung. Also da muss aus dem Kind dann schon ein Zar, ein Kaiser werden. Cäsar heißt der Herausgeschnittene. Die Erwartungen, es gibt auch kollektive Erwartungen, wenn wir uns die Hitliste in den 40er, 50er Jahren anschauen. Da war lange Zeit Hans Hitliste Nummer 1, ein paar Jahre lang. Dann kam Peter dazu, dann Hans-Peter. Hans steht für Glück, der Hans, der kann's, also auch für das Können heißt eigentlich Gnade. Peter, Petrus, der Feld steht für Beständigkeit. Also da war die kollektive Erwartung nach mehr Glück, nach Gnade, nach Beständigkeit, was hier groß gewesen.
Jetzt gab es erst dieser Tage eine Studie, die sich mit den Vornamen von Chefs in Wirtschaftsbetrieben beschäftigt haben. Da punkten Andreas, Michael und Katja ziemlich gut. Ist in diesen Namen schon angelegt, dass aus denen mal was wird?
Ja, dass jemand was daraus wird, aus den anderen Namen wird auch etwas. Es wird bestimmte Namen geben, die mit dem Thema Macht, Umsetzung, Durchsetzung einfach viel mehr zu tun haben als ein Kanzler, der dann Emil heißt. Angela als Kanzlerin beispielsweise geht auf die Engel zurück, die Angelpunkte der Erde, die gehalten werden, also hat viel mit Kontrolle und Struktur zu tun. Oder Andreas, männlich tapfer, Andreas sucht nach der anderen Realität, er will ein Ass sein. Das sind bestimmte Kräfte automatisch mitgegeben, die ihm diese Durchsetzung erleichtern werden. Also das sind bestimmte Elemente mit hineingegeben, die es erleichtern. Das heißt aber nicht, dass andere Namensträgerinnen oder Träger nicht hohe Ämter begleiten werden. Sie müssen vielleicht noch ein bisschen mehr dafür kämpfen.
Eltern geben ihren Kindern mit dem Namen etwas mit. Wir wissen, dass Kinder, die Chantal oder Kevin heißen, es in der Schule möglicherweise etwas schwerer haben. Es gibt Namen aus religiösen Zusammenhängen, die ebenfalls so ein Potenzial für Diskriminierung haben. Zum Beispiel Mohammed. Macht man es seinem Kind, wenn man gläubiger Muslim ist und sein Kind Mohammed macht, macht man es dem Kind damit besonders schwer?
Nein, das glaube ich jetzt nicht. In unserer Namensrechtsprechung, also wie dürfen wir Namen überhaupt vergeben, ist da sehr viel Sicherheit dabei. Das heißt, wir dürfen keine Fantasienamen geben. Wir dürfen auch keine Werbenamen verteilen, also unser Kind Coca-Cola nennen. Oder wie es in Amerika der Fall ist, da hat eine Familie, es wurde in der Boulevardpresse mal erwähnt, ihren Erstgeborenen Winner genannt und den Zweitgeborenen Loser. Das sind dann so Launen, die die Eltern einfach freien Lauf lassen. Und das ist nicht gut. Unsere Namen sind niemals schlecht. Auch wenn wir manchmal denken, Mensch, da ist ja erstmal eine negative Bedeutung. Also wenn wir Claudia hören, Claudia die lahme Hinkende. Ja, wer würde sein Kind Claudia nennen, wenn er weiß, dass es lahm hinkend bedeutet? Wenn wir dann in der Sprache weitergehen, dann geht das lahm auf das russische Lom zurück, was brechen heißt. Das heißt, Claudia hat die Kraft, mit Altem zu brechen, Neues zu suchen.
Joachim Schaffer-Suchrummel, ganz herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur mit einer Stunde über Namen und Religion. Manchmal ist es ja einfach. Wenn einer Mohammed heißt, dann deutet das auf einen muslimischen Hintergrund hin. Die Christine hat wahrscheinlich einen christlichen. Eine ganze Reihe beliebter Vornamen hat aber jüdische Wurzeln und die Eltern wissen es vielleicht gar nicht. Haben sich dafür entschieden, weil die Namen so schön klingen. Christian Röther.
Hanna und Noah bauen eine Sandburg. Mia und Ben wippen und Elias, der blockiert die Rutsche. Alltag auf deutschen Spielplätzen. Immer öfter sind hier Vornamen zu hören, die ihre Ursprünge in der hebräischen Bibel haben. Die Gesellschaft für deutsche Sprache wertet jedes Jahr aus, welche Namen in Deutschland wie oft vergeben werden. Alle diese Namen finden sich aktuell in den Top 10. Bei den Jungen sind von den 10 häufigsten Namen 4 hebräischen Ursprungs. Bei den Mädchen sind es sogar 5.
Diesen Trend beobachte ich persönlich schon seit dem ich meinen Sohn hier bekommen habe, der ist jetzt 13.
Elena Patwa ist Jüdin. Auch sie und ihr Mann haben für ihre Kinder hebräische Namen ausgesucht.
Also mein Sohn heißt Samuel, meine Tochter heißt Hannah. Also ganz klassisch.
Durch ihre Kinder lernte Elena Patwa auch viele nicht-jüdische Eltern kennen. Deren Kinder haben ebenfalls oft hebräische Namen.
Ich habe auch so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und nachdem haben wir uns auch natürlich mit den Eltern getroffen und von 8 Kindern hatten 6 Namen aus dem Alten Testament, was mich damals auch sehr gewundert hat, aber auch gefreut hat.
Elena Patwa leitet in Kassel das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben. Hier erklärt sie zum Beispiel Schulklassen, was Koscher bedeutet oder was die Tora ist. Manche dieser Kinder tragen selbst Namen aus der Tora und bemerken das erst im Zentrum für jüdisches Leben, weil sie hier zum ersten Mal ausführlich etwas über das Judentum erfahren.
Ich hatte heute gerade eine Schulklasse gehabt und da war ein türkisches Mädchen dabei und die hieß Sarah. Und die war ganz stolz darauf, dass es ihr Name ist. Und ich hatte es mir auch in das Gästebuch so geschrieben, aber das schreibt man mit Hazara. Das wird auch ein bisschen anders ausgesprochen. Aber ich vermute mal, das hat den gleichen Ursprung wahrscheinlich.
Sarah ist in der Bibel eine Frau Abrahams und damit eine Erzmutter Israels. Und Sarah galt in der Nazizeit als der jüdische Frauenname schlechthin. Viele Frauen mussten ihn zwangsweise tragen, um als Jüdin identifizierbar zu sein. Detaillierte Namensstatistiken für diese Zeit gibt es nicht, aber kaum vorstellbar, dass damals nichtjüdische Eltern ihr Kind Sarah genannt hätten oder sich für andere jüdisch klingende Namen entschieden. Doch nach der Nazi-Herrschaft hat sich das schnell geändert, sagt Frauke Rüdebusch. Die Sprachwissenschaftlerin und Namensexpertin arbeitet bei der Gesellschaft für deutsche Sprache mit an den jährlichen Statistiken der Vornamen.
Eigentlich sind sogar jüdisch-hebräische Vornamen schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Vormarsch. Es hat sich natürlich erstmal etwas langsamer durchgesetzt, aber jetzt gerade in den letzten 10, 20 Jahren merkt man es tatsächlich verstärkt.
Ganz so neu, wie man meinen könnte, ist der Trend zu hebräischen Vornamen also gar nicht. Immerhin stammen schon spätestens seit den 70er Jahren viele beliebte deutsche Namen aus der hebräischen Bibel. Miriam und Tobias, Lea und David und die meisten Namen, in denen die Buchstaben E und L aufeinander folgen. El, das hebräische Wort für Gott, wie in Michael oder hebräisch ausgesprochen Michael, was übersetzt bedeutet, wer ist wie Gott. Oder Daniel bzw. Daniel. Gott sei mein Richter. Oder auch Elisabeth, Gott ist Fülle. Auf Elena Padva trifft das allerdings nicht zu.
Ich wurde nach meiner Großtante benannt und die hieß Jentl. Und Jentl ist ein jiddischer Name, aber in der Sowjetunion so einen Namen zu tragen, das sowas würde man dem eigenen Kind nicht antun. Deswegen hat man den Anfangsbuchstaben genommen, wie es oft in den jüdischen Familien war. Und dann hat man einen russisch oder christlich klingenden Namen gegeben, damit das Kind es einfach leichter hat. Und so wurde ich aus Jentl zu Elena.
Das russische Elena geht zurück auf das griechische Helene, die Strahlende. Inzwischen ist der Trend zu hebräischen Vornamen aber auch weit verbreitet unter Jüdinnen und Juden, die wie Elena Padvas Familie aus der Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestaaten nach Deutschland gekommen sind.
In der jüdischen Community tragen Kinder mittlerweile auch jüdische Namen, weil viele Menschen, die aus der Sowjetunion kommen, da war das nicht möglich, sagen wir mal so, weil man immer mit irgendwelchen Schikanen rechnen muss. Und nach dem Zerfall von Sowjetunion hat man den Kindern die jüdischen Vornamen gegeben. Und hier in Deutschland kann man das auch tun natürlich. Ja. Und viele machen das, aber manche auch nicht.
Vor 100 Jahren sah das noch ganz anders aus. Damals wählten Jüdinnen und Juden in Deutschland zumeist keine jüdischen Vornamen, sondern nannten ihre Kinder Max, Bertha oder Siegfried. Das haben die Historiker Michael Wolfsohn und Thomas Brechenmacher analysiert. Nach 1945 ist bei jüdischen Kindern in der Bundesrepublik dann aber wieder ein deutlicher Trend zu jüdischen Namen erkennbar, wie Rachel, Miriam oder Raphael. Wenn nichtjüdische Eltern hebräischstämmige Namen wie diese vergeben, wissen sie dann um deren Ursprünge? Meistens nicht, sagt die Namensforscherin Frauke Rüdebusch.
Wir haben vor ein paar Jahren eine Erhebung durchgeführt. Da hat sich herausgestellt, dass es vor allem der Klang ist, der da eine wichtige Rolle bei der Vornamenwahl spielt. Viel weniger Bedeutung oder Herkunft. Von daher vermuten wir auch, dass viele Menschen sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass auch Namen wie Mia oder Lilly eine hebräisch-jüdische Herkunft haben.
Elena Padva hat teils ähnliche Eindrücke gesammelt, aber auch andere Erfahrungen gemacht mit den Eltern, die sie im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt hat.
Wir wurden dann zu Freunden mittlerweile und sie haben mir gesagt, dass sie das sehr bewusst ausgesucht haben, weil es eben jüdische Namen sind.
Mit den Namen ihrer Kinder hätten die Eltern auch ein Zeichen setzen wollen.
Wegen der Geschichte hier in Deutschland, das wollten sie unbedingt so machen.
Lassen sich anhand der Vornamensstatistiken also Rückschlüsse ziehen auf das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in Deutschland? Oder anders gefragt, hat es etwas zu bedeuten, dass es inzwischen ganz normal ist, wenn auf deutschen Spielplätzen Emma, Karl und Frieda Sandburgen bauen mit Aaron, Ella und Elias?
Ich möchte hoffen, dass es so ist und dass man diese sichtbaren und unsichtbaren Brücken dann mehr baut.
Vornamen als Brücken zwischen Kulturen und Religionen. Auch wenn viele Eltern sich darüber bei der Namenswahl vermutlich nicht bewusst sind.
Eine Sendung über Namen und Religion bei Deutschlandfunk Kultur. Religionen im Radio gibt es immer sonntags um 14:05 Uhr.